Psalm 118. Er steht zwischen dem kürzesten Psalm und dem längsten Psalm. Der kürzeste ist der Psalm 117, der längste ist der Psalm 119 mit über 165 Versen. 176 natürlich, ist ja immer genau geordnet nach dem hebräischen Alphabet. Aber jetzt gehen wir an den Psalm 118. Die Worte dieses Psalmes sind so wunderbar. Martin Luther hat ein ganzes Buch über diesen Psalm geschrieben. Ich möchte es heute Abend etwas kürzer machen. Aber so voll ist er von Gedanken, von Anregungen, wenn man mit diesem Bibelwort lebt. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht, was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Es war in Israel immer eine Erkenntnis, dass auf die Fürsten kein Verlass ist. Dem schönen Psalm 146. Dann auch in dem Lied, das nach dem Psalm 146 gedichtet ist, Fürsten sind Menschen vom Weibe geboren und sinken wieder in das Grab. Die Erweckungsprediger beim Pietismus auf der Kanzel des alten Schlosses haben mit Vorliebe bei den absolutistischen Herzögen, die ja gar nichts neben sich geduldet haben, nicht mal die Landstände mehr mit ihren alten Standesrechten akzeptiert haben, haben mit Vorliebe den Vers in der alten Schlosskirche von Stuttgart singen lassen. Fürsten sind Menschen vom Weibe geboren und sinken wieder in das Grab. Ihre Anschläge sind auch verloren, wenn nun das Grab nimmt seinen Raub. Weil denn kein Mensch uns helfen kann, ruft man Gott um Hilfe an. Das geht auf diesen Vers und vor allem auf den Psalm 146 zurück. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, ihr, die ihr vom Haus des Herrn seid. Dieser Psalm wurde natürlich gesungen beim Einzug Jesu in Jerusalem. Sie kennen ja gerade die Anspielungen, Zitate, die dort festgehalten sind. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet, schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen, dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wenn Sie Lieder singen, dann fällt Ihnen ja auch auf, dass manche Lieder so flach sind, dass sie oft nicht das Schwere richtig aufnehmen können. Es war ganz am Anfang vor etwa 20 Jahren, als ich hier in der Gemeinde war, da war hier eine Jugendgruppe, die haben einen ungeheuren missionarischen Eifer gehabt und sie haben immer diese Chorusse gesungen, das ist ja schön, diese kurzen Zeilen mit dem immer wieder kehrenden Text, aber es kann ja einem auch manchmal so werden wie ein Ohrwurm. Und ich vergesse den Augenblick nicht, als ich da unten ins Gemeindehaus reinkam und da kommen mir so zwei junge Leute entgegen und ich wusste, die hatten eine Wohngemeinschaft hinterm Schattenring in Büsnau oben. Da war eine fromme Frau, die hat irgendwie ein altes Fabrikgelände gehabt und da war sehr viel Raum, wo die eine Wohngemeinschaft errichtet hatten. Und dann sagte er, bloß, es ist was ganz Schlimmes passiert. Von uns ist ein Autounfall passiert und da waren die beim Abbiegen am Schattengrund mit ihrem Auto, haben die nicht die Vorfahrt eines LKWs beachtet und sind mit dem Auto unter den Lastwagen und alle drin verbrannt. Da waren zwei, glaube ich, im Auto drin. Und wie der junge Mann so vor mir steht, dann habe ich nur gesagt, jetzt blättert heute Abend mal im Gesangbuch und merkt, dass da Lieder drin sind, die euch vielleicht bisher zu schwer waren, aber die die ganze Tiefe des Leides auffangen und euch doch ins Loben führen. Und das ist ja auch bei den biblischen Psalmen so, dass das nicht bloß oberflächliche Loblieder sind. An denen freuen wir uns auch, wir brauchen die, wir brauchen auch ganz einfache Lieder bei der Arbeit und beim Autofahren, wo man so gedankenlos singt. Und doch gibt es Augenblicke, wo man sagt, ich bin in großer Not und Bedrängnis. Und dieser Psalm 118 ist deshalb so herrlich, weil er in äußerster Not, in ganzer Verzweiflung eigentlich, gedichtet ist. Und wir können jetzt Gedanken darüber anstellen, wer der Dichter war. Bevor wir das tun, hätte ich gerne noch ein wenig darüber gesprochen, wo der wohl gesungen wurde. Er wurde sicher gesungen im Tempel, vielleicht so in Form einer Prozession. Wenn ich richtig unterrichtet bin, ist bis heute das Geheimnis des Singens im Tempel noch nicht richtig gelüftet. Man weiß ja immer noch nicht, was dieses Wort Selah bedeutet. Nun, so viel weiß ich auch, dass es eine Bezeichnung für den Sangesmeister war. Aber was denn? Soll der Sangesmeister jetzt runtergehen vom Pult oder soll er auf den Pult hauen? Oder soll die Pauke hier donnern und sind da oder haben da die Trompeten eingesetzt? Wir wissen es nicht, was Selah heißt. Kommt eben in den Psalmen vor. Und so wissen wir auch nicht richtig, wie sie gesungen haben. Es ist ja ganz deutlich, dass das eine dichterische Ordnung hat. Sie sehen noch, etwa in meiner Lutherbibel ist da immer ein Schrägstrich dazwischen, also wie bei einem gedichteten Vers. Es war also ganz entsprechend auch in der Kunst aufgemacht. Aber das Wunderbare war doch, dass das irgendwie ein Wechselgesang war. Und das Schöne ist, bevor der Beter von seiner Not redet, preist er den Herrn. Und er preist ihn mit diesen alten Worten, dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und dann soll das Israel rufen, das ganze auserwählte Volk. Und dann rufen es die Priester wieder von vorne. Und dann sollten es all die anderen rufen, die aus den Stämmen der Welt kamen, die Proselyten, so heißt es bei dort in Israel, das sind all die, die aus den Nichtjuden dazu kamen. Später waren es diese griechischen Juden aus dem hellenistischen Raum. Die rufen dann das noch einmal, lobe den Herrn oder nun seine Güte währt ewiglich. Dieses, der Herr ist freundlich, heißt doch, der Herr ist gut. Der Herr, übrigens, heute leben wir in einer so gottlosen Zeit, wenn wir als zu unseren Mitmenschen von dem Herrn reden, dann wissen die gar nicht, warum wir das meinen. Und dann gibt's natürlich ein paar Feministen, die regen sich auf, dass wir nicht von der Frau reden. Sondern wir meinen doch die Herrschaft, das Regieren Gottes. Das ist uns gemeint, nichts anderes. Sein Regieren, und jetzt stellen Sie sich mal vor, so wie wir Israel erlebt haben, in diesen Tagen der Angst und des Schreckens mit der Gasmaske unterm Arm, und dann singt man, dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig. Das hat Israel nie verloren. Den Lobpreis und das Danken. Und das ist für uns so wichtig, wenn wir das auch hinübernehmen in unsere traurigen Stunden. Der Herr ist gut. Er hat Gedanken der Liebe und des Friedens. Gott hat nie Gedanken, um uns irgendwo reinzulegen, um uns blutzen zu lassen. Das hat man früher beim Schaukeln gemacht, bei der Wippe, gell, dass man hinten abgesprungen ist. Dann hat es die hinten reingedonnert. Und manche meinen immer, so sei Gott mit uns, dass er uns irgendwo auf die Nase fallen lässt und hätte eine diebische Freude, wenn es das so, das geschieht er gerade recht. Sondern Gott will uns beistehen, darum ruft er uns doch mit dieser Treue, er will uns heimholen und seine Güte währt ewig. Das ist doch so groß, dass ich auf dieses Erbarmen Gottes bauen darf. Und dass er, dieser erbarmende Gott, mich sucht unendlich lange und nicht loslässt von mir. Und das hat das Volk Israel erlebt. Wir können das jetzt nicht aufschlagen im Buch Esra. Das war der Schriftgelehrte, der schon vor Nehemia, in der Seniorenbibelstunde hatten wir das, zurückgekehrt war nach Jerusalem. Dort, da schläft irgendjemand, deshalb schnarcht da jemand so. Also, aber nicht hier im Saal. Macht doch nichts, Frau Weber. Ist doch schön. Ist doch wunderbar. Das hält uns ja in Trab. Ich wollte bloß einen dummen Spruch machen. Aber bei Esra, Esra 3 kommt es auch vor, wie sie dort zurückgekommen sind und dann miteinander, bloß wenn es ein Eibrecher wäre, dann können sie gucken. Aber beim Esra wird auch das gesungen. Da wird genau das zitiert und wir sehen, weil das ja am Ende des Psalmes wiederkommt. Eingeschlossen, Anfang und Ende. Und zwar irgendwie Liturgie, so wie wir in Kehrheim haben, wahrscheinlich immer wieder dazwischen gesungen. Der Herr ist freundlich, der Herr ist freundlich. Ganz ähnlich ist es auch bei einem Psalm. Nach 100 kommt irgendwo immer das kommt, danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Immer wieder dazwischen gesungen. Und als Chor aufgerüttelt, so sollen wir danken und uns freuen. Also vermutlich in der Prozession, wie sie da in dem Tempel einmarschiert sind, wie sie herumgegangen sind. Der Gottesdienst in Israel war ungeheuer lebendig. Wir sind ja komischerweise beim Gottesdienst ganz festgelegt auf eine intellektuelle Predigt, auf eine Schriftauslegung und das ist sicher nicht die einzige Form, Gott anzubeten. Und nun erzählt er von seiner Not. In der Angst rief ich den Herrn an. Das ist sicher so, dass wir Gott erst richtig suchen, wenn wir in Bedrängnis kommen. Die Engpässe, die Gefährdung unseres Lebens, Krankheitszeiten, sind die geistlich fruchtbaren Zeiten. Und wenn es uns gut geht, werden wir meist sehr träge. Der Ehebruch Davids mit Batseba passierte, als die Soldaten im Feld waren und der David daheim am Palast. Es waren Zeiten, die nicht im Stress waren. Und die sind gefährliche Zeiten. Die Zeiten, wo wir sehr gefordert sind, vor denen uns Angst ist, die sind oft auch später im Rückblick. Schöne Zeiten. Unsere jungen Leute sagen ja manchmal, ja, wir haben es nicht so gut gehabt wie ihr, dass immer noch Krieg und Hungerzeit erlebt haben. Also wir wissen aus der Erzählung, dass es ungeheuer reiche Zeiten waren des Erlebens der Güte Gottes. In der Angst rief ich den Herrn an. Und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Ich bin überzeugt, dass Sie es erleben, wenn Sie es auch einmal richtig verfolgen. Wir sind manchmal so taub, dass wir gar nicht das verfolgen, wie Gott unmittelbar auf unser bedrängtes Gebet antwortet. Ich kann Ihnen nur immer wieder den Tipp geben, schreiben Sie sich Ihr Gebet irgendwo auf oder haben Sie in Ihrer Bibel eine Karte oder machen Sie sich eine Randbemerkung hin. Sie werden später oft beim Lesen drüber staunen und sagen, ach, wie wunderbar hat das Gott gelöst. Wir sind sonst so kurz im Erinnern zwischen Schreie in der Angst und dann erleben, da hat doch Gott schon geantwortet. Das war doch die Antwort, wie er auf mich zuging und mir antwortet. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Er betet dieses Gebet in der großen Gemeinde, aber er nimmt sich selbst ganz in diese Geborgenheit bei Gott hinein. Er weiß sich ganz dort aufgehoben und er rühmt das, dass dieser Gott, der so freundlich ist, sein Gott ist. Dieses persönliche Glaubensverhältnis ist doch das Herz unseres Glaubens. Ich darf meinen Namen da nennen und darf mich selber da drunter stellen und darf diesen Trost haben. Darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? In der ganzen Bibel herrscht ja eine Angst vor den Menschen vor. ...1969 war ein Kirchentag auf dem Killesberg. Und da war damals so eine ganz große Begeisterung an der Demokratie. Da wurde also unheimlich viel demokratisch gemacht. Das war das Jahr nach der Studentenrevolte von 68, 69. Und da hat ein Journalist einen Artikel geschrieben, der hat mich damals ungemein angesprochen. Er sagte, ist eigentlich komisch, die Kirche setzt so arg auf den Menschen. Jetzt, was der Mensch alles kann und die Mitwirkung des Menschen, wenn man das alles jetzt freigibt. Und offenbar ist vergessen, dass die Bibel ein abgrundtiefes Misstrauen gegen den Menschen hat. Ist interessant. Die Bibel hat ein abgrundtiefes Misstrauen gegen den Menschen. Nicht, dass sie den Menschen nicht als Gottes Geschöpf annimmt, aber der Mensch ist gefallen, von Gott getrennt. Und Sie können ja selber sehr viel erzählen, was Menschen einem antun können. Kein Tier kann das einem antun, was ein Mensch tun kann. Und manche sagen, ich zittere schon davor, wenn ich morgen gewissen Menschen gegenübertrete. Die besinnen sich mit ihrer ganzen Intelligenz nur, wie sie mich verletzen können, mir wehtun können, mir meine Ehre rauben können, mich schmähen können. Es ist sehr, sehr schwer, als David einst über dieser Sünde der Volkszählung von Gott gestraft werden sollte, hat ihn Gott ja verschiedene Möglichkeiten offen gelassen und fragte ihn, was er denn wählen wollte als Strafe. Und dann hat David gesagt, du darfst tun, was du willst, nur eins nicht, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Menschen können unheimlich gemein und grausam sein. Da predigt die Bibel nicht drüber, aber man muss das wissen, damit das nicht noch irgendwo erzählt werden muss. Und das, was wir auch erleben, nicht nur in Krieg, ich sehe nicht nur den Krieg als unheimlich und schlimm an, wie es heute auch so getan wird, sondern ich sehe das Unrecht für schlimm an. Nicht, wenn man heute in Kuwait 65 Babys tot ausgegraben hat, die Ermordeten erschossen wurden. Was geht da in Menschen vor? Und wir wollen jetzt auch das nicht nur sagen, sondern es sind ja viele, viele Gegenden der Welt, wo Menschen heute von Menschen gehöhnt, gefoltert, erniedrigt und gedemütigt werden, doch nicht bloß der Krieg. Es ist immer wieder so, dass man da jetzt wieder was hat, dagegen sind wir. Sondern die Sünde ist schlimm, wo Gott nicht geehrt wird und wo Menschen ihre ganzen Gaben gebrauchen, um nur sich am anderen zu rächen. Und da entdeckt man ja sein eigenes Herz. Wie oft hat man Befriedigung darin gefunden, wenn man einem anderen etwas sagen konnte, das wehtat. Wenn man ihn höhnen konnte. Sagen Sie bitte nicht, Sie wissen nicht, was das ist. Menschen können unheimlich gemein sein, aber er sagt, was können wir Menschen tun, wenn Gott für mich ist? Und das ist jetzt wichtig. Wir sollten nicht vor Menschen uns fürchten, weil Gottes Schutz viel größer ist. Dann können die Menschen tun, was sie wollen. Und das ist ja eigentlich das Tollste in dem Psalm. Die Menschen tun das alles. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, das ist ein Lieblingspsalm Martin Luthers war. Und er hat ihn in den ausweglosesten Situationen seines Lebens immer wieder gebetet, diesen Psalm. Und ich habe dummerweise wieder mein Büchlein mit der Luther-Auslegung, das schöne Confitemini, so hat er es genannt, nicht gefunden. Vielleicht habe ich es falsch eingesteckt oder hat es jemand nicht zurückgegeben. Aber das ist so gewaltig in diesem Psalm, wenn er sagt, lass sie doch schmähen. Sie können schmähen, aber sie können mich nicht verwunden. Lass sie stoßen, sie können mir nicht das Leben nehmen. Lass sie schlagen, lass sie. Aber sie können mich nicht umbringen. Sie dürfen alles tun, aber ich stehe. Und das ist ja interessant, wenn man jetzt so einen Mann wie Luther sieht, der dann einfach nicht zurückweicht und sagt, lass sie. Ich trete aller Macht dieser Welt gegenüber und ich weiß, Gott ist mir, das macht ihn ja gerade mutig. Er fürchtet nicht die Schläge. Wir machen es ganz anders. Wir sagen, oh, jetzt habe ich wieder eins abgerichtet und diese Ehrverletzung und so gemein, wie die mit mir umgehen, schütteln Sie es doch ab. Wenn Gott für Sie eintritt, dann dürfen Sie doch Worte von Menschen nicht mehr verletzen. Dann dürfen Menschen Ihnen alles sagen, Sie wissen, Gott streitet für mich. Und diese Festigkeit braucht man, wenn man für Gott etwas wirken will. Ich las neulich irgendwo bei einem Lebensbild einen Satz, Man dürfe nie vor Menschen Angst haben. Das ist biblische Grundhaltung. Nie vor Menschen Angst haben. Wir sind sonst sicher viel zu ängstlich dann und wagen nichts mehr. Und die Generation des Dritten Reiches weiß noch, wie das nötig war. Aber mein Vater hat immer gesagt, im Vierten Reich braucht man so viel Courage wie im Dritten. Dass es heute genauso nötig ist, nie vor Menschen Angst haben. Das darf Sie nie irgendwo von was abhalten. Wenn Sie es müssen, dann tun Sie es. Und dann sagen Sie, jetzt mache ich das und jetzt sage ich das, und auch wenn alle dagegen sind. Und die können machen mit mir, was sie wollen, wenn Gott für mich ist, wenn er hinter mir steht, das muss ich wissen, ist es mit Gott in Einklang, was ich hier tue. Dann kann ich unbekümmert entgegentreten. Und dann ist das auch eine Tat, die weiterwirkt und die in unserer Welt auch Frucht trägt. Was können wir Menschen tun? Ich möchte Sie heute einfach bitten, dass Sie etwas Mutiges tun. Mit Gott im Rücken wird man sicher nicht auf die Pauke hauen müssen. Man muss auch sicher gar nicht groß Krach machen. Aber man kann das in einer behutsamen und in einer vornehmen Weise sagen. Als Bote des großen Königs durch Wort und Tat bezeugen ich nicht. Und ich denke anders und ich tue das anders. Vor Menschen zurückzuweichen, das ist eines Christen immer unwürdig. In unserer Zeit wird so viel von der Angst gesprochen. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht von der Angst uns einschnüren lassen. Die Angst darf nicht unser Leben prägen, sondern wir sollen im Mut reden, weil der Herr mit mir ist. Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Im rechten Sinn, verstehen Sie? Nicht despektierlich, sondern so wie ein Mann mit 2,20 Meter sagt, was möchtest du? Nicht? Du kannst doch mir nichts tun. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Es war immer ein ganz blöder Missgriff, wenn man meint, man müsse die Sache Gottes retten und müsse irgendwo einen Kompromiss mit Menschen bauen. Und das ist so schön, dass das in dem Psalm auch ausgeschlossen ist. Ich brauche nicht weltliche Macht. Es war ein Übel der Reformation unter Martin Luther, dass er gemeint hat, er müsse seine neue Ordnung des Evangeliums auf die Macht der Fürsten bauen. Und wir wissen heute, dass das 500 Jahre lang dieses schreckliche Unikum gab, dass der Landesfürst oberster Bischof der Kirche war. War doch grausam, dass der Eberhard Ludwig, dieser Mann mit seinem unmoralischen Lebensstil, oberster Herr der Kirche war. Es war doch eine babylonische Gefangenschaft. Und solche Kompromisse sind immer schädlich und sie sind nicht aus Glauben geboren. Und wir kennen das ja auch aus unserem Leben, dass man meint, man müsse jetzt, um das Geschick da unterzubringen, sich rückversichern. Ich hoffe, dass es auch bei Ihnen ganz konkrete Hilfen jetzt gibt für Ihre Entscheidungen. Nie sich verlassen auf Fürsten, nie auf mächtige Leute schielen, nicht auf einen, der das große Wort hat, übrigens auch nicht auf Parteien. Gottes Reich braucht keinen Schutz von Politikern. Das mag sein, dass Gott hier und da sich Politiker bedient. Wir wollen die Sache Gottes nicht an Politiker binden, auch nicht an Gesellschaftssysteme. Wollen wir aufpassen, dass wir das nie vermischen. Es mag sein, dass Sie hier und da sagen, ich wähle so und habe da meine Sympathie. Wir wollen die Sache des Reiches Gottes nie an das binden. Und das ist wichtig. Darauf verlassen und sagen, da liegt das alles. Sonst werden wir bitter enttäuscht. Gott hängt sich nicht an die an, sondern Gott kann die Entwicklungen ganz anders geben und tun. Es könnte doch sein, dass auch das rasche Ende dieses Krieges eine Erhörung vieler Gebete war. Und dass Gott viel, viel tut. Ich erlebe täglich viele Dinge, wo ich einfach aufhorche und sage, so massiv hätte ich das Eingreifen Gottes nicht erlebt. Ich war gestern in einer Debatte und war in einem kleinen Kreis vor und sagte, wir wissen nicht, wie wir es anpacken sollen. Und nachher im großen Kreis war plötzlich das ganze Thema 2 Stunden lang bloß von dem Bestimmten. Wir haben uns nur angesehen und gesagt, so hat Gott unsere Gebet erhört und hat es geklärt. Das war so ein Thema, das uns gerade wichtig war. Ich glaube, dass Gott ganz konkret auch ihre Gebete beantwortet und es ist gut auf den Herrn vertrauen. Und nun erzählt er wieder von seiner Bedrängnis, wie tief das geht. Wenn Sie jetzt fragen, wer war denn das? Steht ja vorne nicht, dass es David war. Wir können uns vorstellen, dass es David war. Wenn Sie den Psalm durchbeten, können Sie wirklich nur sagen, Das ist ein Psalm, der sich auf den Messias, auf Christus bezieht. Auf Jesus von Nazareth in einer solchen Tiefe hat nur er gelebt. Und er hat das so auch wirklich ans Licht gebracht. Aber deshalb dürfen Sie ihn dennoch beten. Und hier dürfen Sie Jesus nachfolgen, in seine Spur treten. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Vers 10, Vers 11. Sie umgeben mich wie Bienen. Da hat unter uns so Imker, die ziehen eine Maske auf, um sich gegen die Bienen zu schützen. Es ist ja furchtbar, wenn einer mal so ein Bienenschwarm reinkommt, vielleicht ist es ihnen irgendwo mal passiert, das ist lebensgefährlich. Und das Schlimme ist, sie wissen ja gar nicht, wo sie hinschlagen sollen, um diese Bienen noch wegzutreiben, diese wilden Wespen. Das ist ein tolles Bild, wie sie von allen Seiten bloß hinsitzen und der kann sich überhaupt nicht wehren. Sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen, das ist nämlich im heißen Land, dass es im Nu wegbrennt, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Er ist also den Angriffen ausgesetzt, er spürt auch die Stiche und dennoch wehrt er sich dagegen. Er steht im Kampf, das ist ein ausgesprochener Kampfpsalm. Und da sieht man, dass es auch die Fortsetzung ist dessen, was wir am letzten Dienstag hatten mit der geistlichen Waffenrüstung. Man stößt mich, dass ich fallen soll, wird angerempelt, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Er kann gar nichts anderes mehr sagen als er. Sein ganzer Glaube bloß noch liegt darin. Und er weiß, er ist da. Unser Glaube ist ja oft viel komplizierter und wir sollten es wieder so einfach lernen. In den schwierigen Notstunden unseres Lebens, der Herr ist da. Ich stehe in meines Herrn Hand. Eine feste Burg ist unser Gott. Und ob ich schon wanderte das finstere Tal, du bist da. Braucht gar nicht mehr. Du bist da und ich falle in deine Hände. Und er ist meine Macht. Wir sind schwach und haben auch gar keine Kraft, uns dagegen mehr aufzulehnen. Er ist mein Psalm. Ich kann gar keinen anderen Vers mehr sagen als nur noch er. Das ist mein ganzer Inhalt. Der Zinzendorf, der ein interessantes Leben hatte, in der Weite, auch in der großen geistigen Weite des Barock. Es hat schon angefangen bei seiner Großmutter, die ihn aufgezogen hat, dass er dort im Chemielabor arbeitete, dass ihn die Diener in der Sänfte durch den Garten trugen. Und die ganze Weite des Hochadels kennengelernt. Die Großmutter hat ja mit Leibniz philosophische Briefe gewechselt. Waren schon bedeutende Leute, aber dieser Zinzendorf, der ja mit Glanz ein juristisches Staatsexamen machte und dann immer unterwegs war für seinen Herrn, hat er mal gesagt, ich habe nur eine Leidenschaft und die heißt er. Nur eine Leidenschaft und die ist er. Schon schön, wenn man das wirklich so will, aber hier heißt im Schutze, in der Geborgenheit, er ist da. Ich verlasse mich auf ihn und nichts kann mich von ihm wegreißen und trennen. Nun dreht das ganze Lied in den Lobgesang. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Ich wundere mich ja immer, warum da nicht von den Villen steht, sondern von den Hütten. Das sind also einfache Buden. Aber vielleicht ist das so, dass die Gerechten nicht immer vielleicht begüterte Wohnungen haben. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Das ist die Hand, mit der Gott wirkt. In diesem Bild hat man immer in der Bibel gesprochen, die Rechte Gottes, die wirkt, mit der Gott handelt, weil das der stärkere Arm ist. Nun gibt es auch Linkshänder, die können links mehr tun, aber das ist ja gerade so, dass die Ausnahmen die Regel bestätigen. Die rechte Hand ist die wirkende Hand, die kräftiger ist als die linke. Das ist die Hand Gottes. Und diese Hand Gottes behält den Sieg. Auch wenn das in diesen Tagen so aussehen mag, wie wenn die Sache Gottes am Boden liegen würde, die Rechte des Herrn behält den Sieg, er wird siegen. Das ist ja auch so schön im Lied, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht sein, wird die ganze Welt. Wir wollen uns freuen, dass Gott diese ganze wirre Weltgeschichte zum Ziel bringt und wir dürfen das Lob jetzt schon singen. Denn es dauert gar nicht mehr lang, dann sind wir in der Ewigkeit, dann blicken wir zurück und wundern uns immer, warum wir damals, als wir noch hier waren, so ängstlich gesungen haben und kaum gewagt haben, die Lippen aufzumachen. Wir wussten doch um den Sieg. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwundet. Wir brauchen nicht uns Angst machen vor den Gefahren, die uns drohen, vor den Schwierigkeiten, denen wir gegenübertreten müssen. Den nächsten Vers hat Luther ja als eine Losung genommen. Er hat sie, glaube ich, in Coburg oder wo das war, auch sich an die Wand hingeschrieben. Non moriar sed vivar. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Herr Luther war ja furchtbar geplagt mit Nierenkoliken. Und wer das gehabt hat, schon weiß, dass das vielleicht mit die schlimmsten Schmerzen sind, die man bei Koliken haben kann. Und dann sind da schon Augenblicke, sicher auch bei mancher Enttäuschung durch Freunde, und bei viel, viel Ausweglosigkeit einfach hinzuschreiben, ich werde nicht sterben, sondern leben. Der Herr weiß, wie lange er mich braucht. Und dann will ich auch im Kampfe ihm treu bleiben und ihn verkündigen. Wenn Sie jetzt auf dem Weg zur DDR sind und dann einmal eine Urlaubsreise machen, dann halten Sie kurz inne in der Feste Coburg. Feste mit V geschrieben. So hat man das früher, so eine ganz herrliche Burg, nördlich von Bamberg, an der Grenze nach das Sonnenberg, liegt auf einer Seite der DDR. Und da müssen Sie das Lutherzimmer besichtigen, da war Luther ein halbes Jahr oben. Als der Reichstag zu Augsburg war, 1530, der Kaiser Karl V. hat ja vom Thesenanschlag Luthers an, 1517, 13 Jahre lang versucht, eine staatliche Entscheidung gegen die Reformation zu fällen. Er hat es aber nie fertig gebracht, weil immer Krieg kam. Er hat einen Reichstag zusammengerufen in Speyer und so weiter und immer kam Krieg. Und der Kaiser musste den Reichstag abbrechen und die Sache gegen Luther konnte nie verhandelt werden. Er hat ja schon den Bann ausgesprochen und die Reichsacht in Worms, wissen Sie, wie Luther vogelfrei war, aber Luther kam ja dann wieder aus seinem Versteck auf der Wartburg wieder raus. Wartburg ist was anderes bei Eisenach und die Feste Coburg. Und das war so, 1530 hat der Kaiser Karl V., der bis Spanien herrschte, bis Italien, hat diese Sache des Glaubens und der Kirche einmal klären wollen. Er war entschlossen, endgültig dem Evangelium das Licht auszublasen. Und er hat alle nach Augsburg eingeladen, weil das ein sicherer Platz war, wo er die Oberhand hatte. Es waren ganz wenig evangelische Fürsten, die gewagt haben, noch für die Sache des Evangeliums einzutreten. Das war Reutlingen, war bei diesen zwei Reichsstädten vom ganzen Deutschen Reich, die noch gewagt haben, ihre Unterschrift zu geben. Und es war der Kurfürst von Sachsen, der dem Luther gesagt hat, er darf nur noch auf der äußersten Burg bleiben, wo er ihm für seine Sicherheit garantieren kann. Und täglich ist ein Bote hinuntergeritten, das ist ein weiter Weg, von Coburg nach Augsburg. Und hat die Briefe Luthers runtergetragen. Und diese Briefe Luthers gehören zum allerschönsten, was er ein Glaubenszeugnis hinterlassen hat. Da hat er auch die Auslegung von dem Confitemini geschrieben, in dieser hoffnungslosen Lage. Der Kaiser hat ja gleich von Anfang an die Evangelischen gar nicht zu Wort kommen lassen. Und dieses Bekenntnis, das berühmte Augsburger Bekenntnis, das ja bis heute noch für viele in Österreich und so das Kennzeichen war, wir sind eine Gemeinde augsburgischen Bekenntnisses. Eigentlich ein sehr zaghaftes Bekenntnis, es ist gar nicht viel, es ist evangelisch, aber es geht eigentlich an die äußerste Grenze, um gar nicht zu provozieren. Und trotzdem waren sie verloren, sie waren eingesperrt in diese Stadtmauer. Es ist ja durch einen Trick von Philipp von Hessen dann gelungen, die ganze Sache aufzulösen. Philipp von Hessen, der einzige evangelische Fürst, hatte auch nicht die Erlaubnis, die Stadt zu verlassen. Und er hat einen Torwächter bestochen und hat gesagt, lass mich doch raus, ich muss nach dem Abendessen noch ein bisschen reiten, ich habe ja nicht mal einen Mantel dabei. Und ist auf den Gaul gesessen und ist die Nacht durchgeritten bis nach Marburg und hat seine Heere in Alarmzustand versetzt. Und dann musste der Kaiser den Reichstag zu Augsburg abbrechen. Hat die ganze deutsche Geschichte geändert. Aber ich will bloß davon sagen, dass diese schönen Briefe, die von der Feste Coburg geschrieben wurden, ich meine, da ist das auch, wo dieses Wort noch festgehalten ist, ich werde nicht sterben, sondern leben. Das war für Luther so unheimlich schwierig, er selber konnte nicht eingreifen, er hätte so gern das Wort ergriffen, er saß dort irgendwo auf dieser Burg, versteckt zu seiner Sicherheit, und hat bloß die anderen aufrufen können. Er hat ja immer gesagt, der Melanchthon hatte nachts immer nur 3 Stunden geschlafen, und er hat dann nicht richtig die Nervenkraft gehabt, um diesem massiven Druck entgegenzustehen. Er sagt, jetzt steht doch,
Ihr braucht doch nicht zurückweichen, ihr vertreibt doch eine gute Sache. Und da sollte man sich merken, wir sollten uns gar nicht irritieren lassen, ob uns die Menschen hören, ob sie uns akzeptieren. Ich bin doch Gott nur verantwortlich, dass ich mein Wort sage und ein treuer Diener meines Gottes bin. Auch das, dass der Herr mich züchtigt, schwer züchtigt, aber er gibt mich nicht dem Tode preis. Und nun auf einmal geht die Prozession wieder weiter. Irgendwie muss das jetzt im Vers 19 in der Prozession eine Rolle gespielt haben. Die Tore werden aufgetan und dass man dort einziehen kann. Und es wird schon der Dank gesagt. Du hast mich erhört, obwohl man noch gar nicht sieht, ob das so ist. Diese Verse, die dort stehen, ja, aus dem alttestamentlichen Gottesdienst stammen, wahrscheinlich aus der Zeit Davids, sind ja nicht anders zu verstehen als eine Weissagung auf Jesus hin. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von Jesus selber zitiert. Und er hat gesagt, da wisst ihr doch, von wem hier gesprochen wurde. Die Leute haben gesagt, mit dem Stein kann man nichts anfangen. Und er ist daher das wichtigste Fundament geworden, auf dem der ganze Bau errichtet wird. So baut Gott seine großen Bauwerke. Er nimmt selbst die Leute, die umstritten waren und wo die anderen sich geziert haben und meinten, das ist gar nichts, das hat der Herr gemacht. Lasst uns freuen an dem, was der Herr tut. O Herr, hilf, o Herr, lass wohlgelingen. Das ist das, was die beim Einzug Jesu in Jerusalem auch gesungen haben. Es war ein Psalm, der sicher auch, ich habe das jetzt gar nicht mehr verfolgt, wo er noch im Passafest oder wo auch seine besondere Bedeutung hat. Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn, schmückt das Fest mit meinen. Und es klingt aus in eine wunderbare Dankfeier und in den Jubel für die erlebte und erfahrene Rettung Gottes. Es ist einfach schön, wenn man solche Psalmen betet und wenn man dann, und das soll auch jetzt dazu dienen, wenn man wieder einfach seine Bibel auf dem Nachttisch liegen hat und dann in Augenblicken der Sorge und der Angst und das liest. Und wenn man das laut liest und mit diesen Worten den Herrn preist und man erfahren darf, wie dieses Lob tatsächlich sich einstellt.